Was machen wir, wenn sie alle abmachen, die Absolventinnen und Absolventen und die ganzen Quereinsteiger nach Sachsen, nach Berlin und anderswo hingehen, wo die Lehrerinnen und Lehrer besser bezahlt werden, vielleicht bessere Bedingungen haben? Kann das so weitergehen? Wer hat's verschuldet? Die einen sagen, das war 20 Jahre CDU-Regierung, die anderen sagen, jetzt sind doch die Neuen am Ruder. Ist es eine Frage der Schuld oder müssen wir nach vorn gucken und die Frage klären, wie schaffen wir es in Thüringen, Lehrerinnen und Lehrer angemessen zu bezahlen und dieses Bundesland attraktiv zu machen? Dafür zuständig, zumindest darüber zu reden, ist der bildungspolitische Sprecher der CDU, Christian Tischner, und den begrüße ich jetzt hier im Studio. Schönen guten Tag, Herr Tischner.
Ich grüße Sie.
Es ist ein komplexes Thema, gibt es nicht einfache Antworten, aber die Grundsatzfrage: Warum bezahlen wir in Thüringen nicht angemessen? Wer hat es zu verschulden oder ist es keine Schuldfrage?
Also ich glaube, die Leute sind es leid, dass wir uns immer mit Debatten über die Vergangenheit beschäftigen, sondern wir sollten überlegen, wie wir die aktuelle Situation, die aktuellen Herausforderungen lösen. Das baut natürlich auf der Vergangenheit auf, aber die Veränderungen in den letzten Jahren sind so akut, steigende Schülerzahlen in Thüringen, Ende des Lehrerüberhangs, dass jetzt im Grunde auch ganz neue Wege gegangen werden müssen, beziehungsweise schon lange hätten eingeschlagen werden sollen.
Das habe ich eben mit Frau Fitzung besprochen und ihr die Frage gestellt, warum dieses Problem jetzt so akut ist, Lehrermangel. 350 Lehrer fehlen, es werden Quereinsteiger eingestellt und so weiter, haben eine schwierige Situation in manchen Schulen, hoher Unterrichtsausfall, das war ja abzusehen. Natürlich gibt es Wanderungsbewegungen, es gibt Migration, es gibt demografische Veränderungen, aber es hätte man ja möglicherweise sehen können. Sagen Sie auch, das ist eine Katastrophe oder ist es einfach nur eine schwierige Situation, der Lehrermangel?
Nein, ich würde schon sagen, es ist eine Katastrophe, dass wir so viele Lehrer nicht haben, wie wir sie gerade eben einstellen müssten. Und es ist aber nicht ganz so, dass die vergangenen Landesregierungen, egal ob CDU oder SPD, nicht gesehen hätten, dass der Lehrerüberhang irgendwann vorbei ist und dass wir auch wieder einstellen müssen. Seit 2005 haben alle Landesregierungen, alle Minister kontinuierlich die Ausbildungszahlen gesteigert im Thüringer Schulsystem, die Referendarzahlen gesteigert, auch die Einstellungszahlen sind gesteigert worden. Es gab eine große Herausforderung im Jahr 2008, wo das Ende der Teilzeitvorbeamtung von einem Gericht dem Freistaat Thüringen auferlegt wurde und von heute auf morgen auf einmal 1200 Lehrer mehr vor den Thüringer Schülerinnen und Schülern unterrichtet haben, weil nämlich sie nicht mehr nur zu 80% unterrichten durften, sondern jetzt zu 100%. Mich hat es als junger Lehrer damals selbst getroffen. Ich hätte eigentlich entfristet werden sollen und dann hat man zu uns gesagt, nein, wir haben jetzt auf einmal 1000 Lehrer wieder mehr im System. Wir können die Entfristung nicht vollziehen. Sie müssen sich was anderes suchen.
Dann sind Sie Abgeordneter geworden.
Nein,
das ist eine gute Wahl.
Ich glaube, es war gut, dass ich viel, viel später in die Politik gegangen bin, um genau meine Erfahrungen aus dieser Zeit jetzt hier einzubringen, um zu sagen, wir müssen das Thüringer Bildungssystem attraktiv machen. Denn der Lehrermangel, da haben Sie recht, ist nicht nur ein Thüringer Problem, er ist ein bundesweites Problem. Und das hat viele Ursachen. Das hat einerseits ganz weit in der Geschichte zurückliegende Ursachen, dass damals die DDR-Regierung 1950 80% aller Lehrer entlassen hat und man im Grunde gewisse Schweinezyklen hat. Es hat aber auch die
1950?
Ja, 1950 gab es ja im Grunde diese großen Entnazifizierungswellen, wo man massiv Lehrer aus dem Thüringer aus dem Schuldienstamt entlassen hat. Und man hat 80% junge Lehrer, neue Lehrer eingestellt. Und diese Kollegen sind in den 70er Jahren dann in Rente gegangen, ersetzt worden durch die Lehrergeneration, die in den 70er, 80er Jahren eingestellt wurden und die jetzt im Grunde gerade in Rente
jetzt
gehen.
Das nennt sich Schweinezyklus.
Das ist der sogenannte Schweinezyklus. Und
jetzt warum heißt es Schweinezyklus? Weil rechtzeitig züchten muss und
das
dann
so
werden die geschlachtet.
Ja, das ist so ein Begriff, den habe ich hier im Landtag gelernt, dass das im Grunde große Kohorten sind, die jetzt gerade gehen. Das erleben wir aber nicht nur im Lehrerbereich. Wir erleben das in den Verwaltungen, wir erleben das bei Richtern, wir erleben das bei Ärzten. Es ist stark in der Geschichte begründet. Und der andere Grund, warum wir gerade jetzt im Bildungssystem die Probleme haben, dass zu wenige Lehrer auch ausgebildet worden sind bundesweit, das ist ein statistisches Problem. Man ist immer davon ausgegangen, dass eine Familie 1,7 Kinder, wie auch immer, zur Welt bringt und großzieht. Und diese Zahlen hauen seit einigen Jahren nicht mehr hin. Bei mir im Freundeskreis, ich bin Mitte 30, haben alle 2, 3 Kinder. Das nimmt also deutlich zu und das führt natürlich auch zu mehr Schülern. Und dann hatten wir noch die Migrationswelle, die allerdings in Thüringen im Verhältnis relativ wenig auf die Lehrer Auswirkungen hat. Aber das führt dazu, dass es einen enormen Mehrbedarf gibt. Und wir wissen ziemlich genau, was wir einstellen müssen und ausbilden müssen. Und ich kritisiere diese Regierung, dass sie das eigentlich weiß, was sie einstellen muss, aber nicht entsprechend ausbilden.
Eingestellt haben sie ja schon, das müssen sie ja auch zugeben, hat auch die GW gerade gesagt. Es wurde eingestellt, ist nicht alles schlecht, aber wir brauchen eine angemessene Bezahlung, es braucht eine Gleichbehandlung und es braucht trotzdem noch mehr Lehrer. Also würden Sie auch sagen, dass auch was passiert ist in der Regierungszeit, als Sie in der Opposition waren, sind?
Also es ist was passiert. Es ist auch gerade in den letzten 2 Jahren etwas Bewegung reingekommen. Es werden auch ausführliche Gespräche geführt. Für mich ist es allerdings so, dass zu wenig in der Umsetzung passiert. Und ich kritisiere auch am Bildungsminister, dass er viel Bühnennebel produziert, aber tatsächlich dann nichts rauskommt. Ein Beispiel, er verspricht überall, wir stellen alle Lehrer ein oder ersetzen alle Lehrer, die gerade in den Ruhestand gehen. Und wenn man sich das vergangene Schuljahr anschaut und die Zahlen des Bildungsministeriums nimmt, dann sieht man eben, dass wieder 300 weniger Lehrer vor den Thüringer Schülerinnen und Schülern unterrichten als noch im vergangenen Jahr. Also das Versprechen, jede Stelle wird ersetzt, ist de facto nicht eingehalten. Und das ist auch das, was
woran
man
aus der Realität hört.
Das liegt an.
Ist es, weil Frau Taubert keine Kohle locker macht oder ist es, weil die Lehrer nicht da sind?
Das liegt einerseits daran, dass das Finanzministerium möglicherweise nicht zusätzliche Stellen dem Bildungsministerium genehmigt. Das zeugt dann aber auch von einer Schwäche des Bildungsministeriums, des Bildungsministers, weil er müsste dann seiner Kollegin deutlich machen, dass der Lehrerüberhang vorbei ist und wir jedes Jahr 2200 mehr Schüler im System haben und dass, wenn man mehr Schüler im System hat, der Lehrerüberhang vorbei ist, man auch mehr Lehrer bräuchte. Und es liegt natürlich daran, dass diese Landesregierung zu wenig ausbildet. Jedes Jahr werden 500 Referendare fertig oder ausgebildet, eingestellt, 500 seit Jahren und 1000 gehen in Rente. Und ich kritisiere fast wöchentlich, öffentlich und hier im Landtag, wer einstellen will, muss ausbilden und wenn der Lehrerüberhang vorbei ist,
dann müsste. Wie geht das? Wie kann dir die Ausbildung passieren? Das ist auch angemessen,
Da
ist ja dann auch wieder so eine Art Schweinezyklus.
Das dauert Jahre, deswegen ist es auch eine große Kritik, dass die Regierung Halbjahr um Halbjahr verstreichen lässt und diese Kapazitäten nicht anpasst. Da geht eine sehr, sehr große Kritik auch in das Wissenschaftsministerium, zu Herrn Tiefensee und natürlich auch zum Finanzministerium, denn in den Universitäten schon müsste man gucken, dass mehr ausgebildet wird. Dass
also nicht
mehr
abwerben aus anderen Bundesländern, sondern selbst hier ausbilden.
Also abwerben wird nichts bringen, da sind wir gleich beim Besoldungsgesetz, so attraktiv ist Thüringen nicht, dass unbedingt die Leute zu uns strömen werden, da sind die Länder um uns herum viel attraktiver.
Kann es nicht so gar sein, wir bilden aus hier und dann hauen die ab, weil sie in Sachsen, Berlin sonst wo besser bezahlt werden.
Das ist die Praxis, wenn Sie mit Schulleitern sprechen, die bilden aus. Und dann ist Thüringen eines der Bundesländer, was als allerletztes den zukünftigen jungen Lehrern sagt, wir würden dich auch gerne bei uns behalten. Da haben die sich schon lange beworben, in Hamburg, in Bremen, in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen und gehen weg. Das ist verschenktes Geld, verschenkte Mühe, nur weil im Grunde bürokratische Hürden in Thüringen dagegen stehen, die nicht abgestellt werden.
Tja, das ist ja die föderalistische Problem. Oder ist es kein Problem? Denn der Föderalismus soll ja Konkurrenz schaffen der Bildungssysteme. Aber wenn es so ist, ist doch Thüringen die Verliererin.
Also der Bildungsföderalismus hat seine Vorteile dahingehend, dass es natürlich auch zu einem gewissen Leistungsanreiz unter den Systemen führt, aber er hat dann seine Nachteile, beispielsweise wenn man schaut in der Bezahlung und in der Besoldung von Lehrern. Und was die Landesregierung morgen mit dem zu beschließenden Besoldungsgesetz plant, ist ein föderalistischer Sonderweg, der in Thüringen, der deutschlandweit seinesgleichen sucht.
Aha, Sonderweg kann ja was Gutes sein, aber wir reden ja über dieses Gesetz, was morgen besprochen wird, Thüringer Gesetz zur Änderung der Lehrerbesoldung sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften. Wieso ist das ein Sonderweg? Und ist es ein guter Sonderweg?
Es ist kein guter Sonderweg, deswegen, weil er den Bildungsföderalismus verstärken wird. Thüringen wird in Zukunft keinerlei Leistungsanreize mehr an seine Lehrerinnen und Lehrer entsenden können, in dem Sinne, dass man sie auch mal befördern kann, wenn sie zusätzliche Aufgaben wahrnehmen. Die einzigen, die in Zukunft noch befördert werden können, also auch mal nach 20 Dienstjahren eine andere Besoldung, eine anerkannte Ersoldung kriegen können, das sind in Zukunft die Schulleiter und die stellvertretenden Schulleiter. Alle anderen Beförderungsämter wird es nicht mehr geben.
Beförderungsämter heißt das, das ist ein, nennt sich Amt, so ein Status.
Genau, wenn man eine zusätzliche Aufgabe wahrnimmt, zum Beispiel Mittelstufenkoordinator oder Fachberater, Fachleiter, wenn man Beratungslehrer ist, das sind ja alles immense zusätzliche Aufgaben mit auch viel Freizeit verbunden, die Kollegen da reinstecken, die kriegen zukünftig genauso viel Geld wie alle anderen Lehrer, die sicherlich auch sehr engagiert arbeiten, aber eben nicht diesen Mehraufwand an zusätzlichen Aufgaben wahrnehmen. Und das halten wir als CDU für ungerecht. Wir sind dafür, mehr Funktionsämter auszubauen, so wie das auch Sachsen macht, bis zu 20% an einer Schule, wo man auch Lehrer befördern kann. Die Landesregierung lehnt das ab und sagt, ja, es könnte ja auch mal sein, dass so ein Kollege wieder nicht so mehr attraktiv, engagiert und aktiv ist und deswegen dann wäre der befördert und das kann ja wohl nicht sein. Bloß mit dieser Argumentation dürfte man auch nie einen Schulleiter befördern, weil vielleicht der auch irgendwann mal sagt, ich habe keine Lust aufgrund der Umstände mehr auf die Arbeit, dann gebe das zurück. Das Problem ist, sowohl in Niedersachsen, Bayern, Hessen, Sachsen-Anhalt, alle Länder um uns herum haben diese Beförderungsämter, sind attraktiv und wir erleben es ja jetzt schon in den Grenzregionen Nord- und Südthüringen, wie uns die Kolleginnen und Kollegen weglaufen, wie sie teilweise einen unterzeichneten Dienstvertrag am Schuljahresbeginn nicht angetreten sind, woanders also waren.
Die kommen einfach nicht.
Die kommen einfach nicht. Massiv hört man das, weil eben es in Niedersachsen beispielsweise so ist, dass man innerhalb von 2, 3 Jahren in die nächste Besoldungsstufe befördert wird.
Weil wir gerade bei Ungerechtigkeiten sind, die Schlechterstellung von Grundschullehrern ist ja auch schwer nachzuvollziehen, oder?
Ja, die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer-Diskussion ist eine, die uns ja hier im Landtag auch schon sehr lange begleitet. Es gab dazu auch verschiedenste Petitionen. Jetzt wird ja zunächst ein Schritt gegangen mit Regelschullehrern in einer Angleichung. Allerdings auch wieder nur eine Ankündigung. Da ist noch lange nichts vollzogen.
Aber die Idee A13 für alle, würden Sie die Forderungen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft unterstützen?
Die würde ich nicht so pauschal unterstützen. Ich wäre dafür zunächst zu diskutieren mit den verschiedenen Schularten, mit den verschiedenen Vertretern der Schularten, um zu schauen, welche Notwendigkeiten da sind, um den Lehrerberuf attraktiver zu machen. Am Ende ist es nicht nur eine Geldfrage, dass das Thüringer Bildungssystem attraktiv ist, sondern es ist auch eine Frage. Geld
fängt es an und hört es auf. Aber es sind auch die Arbeitsbedingungen oder was ist es noch?
Es sind die Arbeitsbedingungen, es ist das Klima, es ist ein vernünftiges Schulsystem, es sind weniger Experimente, es ist, dass die Lehrer sich konzentrieren können auf ihre tatsächliche Arbeit, auf den Unterricht, auf die Arbeit mit dem Kind, nicht diese Riesenbürokratie, die wir beispielsweise bei den Kompetenzgesprächen in den Schulen haben. Also das sind alles auch Dinge, die den Lehrerberuf attraktiv machen. Ja, und bei den Regelschulen wird der Schritt jetzt angeblich vollzogen 2020. Alle anderen Bundesländer um uns herum haben das schon vollzogen, außer Niedersachsen. Übrigens 2 rot regierte Länder, sowohl Niedersachsen als auch Thüringen, die Regelschullehrer noch nicht gleich bezahlen. Alle anderen CDU-geführten Kultusministerien um uns herum haben die Regelschullehrer vernünftigerweise vollzogen. Und wir haben gerade vom Föderalismus gesprochen. Man muss natürlich aufpassen bei dieser ganzen Argumentation über Bezahlung der Lehrer, dass wir uns nicht in einen gegenseitigen Überbietungswettbewerb begeben.
Also aber beispielsweise, ist doch faktisch schon so, oder?
Ja, deswegen sage ich ja, man sollte aufpassen, dass das nicht auf die Spitze getrieben wird, dass beispielsweise dann das Land Bayern mit viel Geld im nächsten Jahr alle Gymnasiallehrer in der A14 bezahlt. Das ist natürlich eine schöne Sache, freut die Kollegen, wird wahrscheinlich auch ihrem Engagement sehr gerecht werden. Aber es ist natürlich auch eine Sache, die letztendlich bezahlt werden muss.
Würden Sie nach Bayern ziehen, wenn Sie wieder als Lehrer arbeiten?
Nein, ich bin so mit Herzblut Vogtländer, aber auch Lehrer, dass ich da jederzeit wieder als Lehrer
beginne. Vogtländer, wo da genau haben Sie
unterrichtet? Aus Greiz.
Greiz, schön. No? Ja, das ist Ostthüringen, ja, ist eine schöne Ecke, klar.
Vogtland,
Greiz ist Vogtland. Ne? Und würden Sie, wenn Sie sagen, ich habe die Nase voll hier von dem Haus, was Verrückte macht, der manchmal auch wieder zurückgehen und als Lehrer arbeiten?
Also erstmal bin ich gerne Landtagsabgeordneter, weil es Not tut im Thüringer Landtag, dass in diesem Parlament auch Lehrer sind. Es ist nämlich im Thüringer Landtag nicht so, dass hier viele Lehrer drin sitzen. Das heißt ja mal, das Parlament ist Lehrer.
Doch, Juristen und Lehrer.
Hier im Thüringer Landtag sind wir 3, 4 Lehrer. Im Bildungsausschuss gibt es derzeit im Bildungsausschuss nur 2 Lehrer. Das ist meine Kollegin Rosin als Grundschullehrerin und das bin ich als Gymnasiallehrer. Manchmal sage ich ketzerisch, man merkt es, dass so wenige Lehrer im Thüringer Landtag sind, weil eben die Probleme von der Basis zu wenig in den einzelnen Fraktionen kommuniziert werden. Bei den Grünen gibt es gar keinen Lehrer, bei der SPD gibt es auch keinen Lehrer mehr und bei den Linken gibt es eine Lehrerin, die Frau Gippe, die allerdings nicht in den Bildungsausschuss durfte.
Ja. Und ja, den Geschichtslehrer haben sie da vergessen.
Aber und der Geschichtslehrer, aber der macht da lieber Bundespolitik, das ist auch nicht so gut.
Ja, verstehe. Was hat Sie damals motiviert, Lehrer zu werden? Sagen, ich, es ist ja, also ich möchte jetzt nicht unbedingt vor einer Klasse stehen, das ist schon, stelle ich mir hart vor, für mein Nervenkostüm wäre es nichts. Sind Sie so ein harter Typ?
Also Lehrer ist der schönste Beruf, den man sich vorstellen kann. Jeden Tag mit jungen Menschen zu arbeiten, am Ende eines Schuljahres zu sehen, dass sich die Schülerinnen
und Schüler... Ich habe vergessen, Sie waren
Gymnasium. Dass sich die Schülerinnen und Schüler weiterentwickelt haben. Das hat mich immer ganz stolz gemacht, wenn man dann zum Abiturball vorne gesehen hat, wie die Schülerinnen und Schüler das Zeugnis bekommen haben, wie sie dann berichtet haben, dass sie ins Leben gehen, dass man sie aufs Leben vorbereitet haben. Natürlich ist nicht jeder Tag wie der andere. Und gerade in den Jahren 2010 bis 2015 sind auch unheimlich viele neue Reformen auf die Schulen zugekommen, damals mit Minister Macchi und Staatssekretär Merten, was auch eine gewisse Last auf die Lehrer projiziert hat. Das ist übrigens auch ein Ansatz, wo ich sage, als Praktiker, dass man diese zusätzlichen Aufgaben im Unterrichtsbereich reduzieren muss. Sie hatten noch eine Frage gestellt, ob ich gerne wieder Lehrer werden würde. Ja. Natürlich wäre ich auch gerne wieder Lehrer. Ich mache es derzeit so, dass ich an der Universität noch ein bisschen Studenten ausbilde in einem Unterrichtsbereich. Fach, nämlich für politische Bildung, Sozialkunde. Aber ich habe auch immer viele Schulklassen hier im Landtag, um da so ein bisschen die Nähe zu behalten. Aber ja, wenn der Wähler entscheidet, ich darf nicht mehr die Thüringer Schulen hier in meinem Wahlkreis hier im Landtag vertreten, dann gehe ich wieder in die Schule.
Ja, also das ist ja gut, wenn man ohne Angst Abgeordneter ist, weil man sagt, ich habe was, wo ich zurückgehe. Wenn, es ist ja auch schwierig. Also es wird ja nächstes Jahr gewählt in Thüringen. Das richtig sehe. Ja. Am Wahltermin steht schon, 27. oder wird da noch drum gestritten?
Ende Oktober.
Ende das Oktober.
Fest.
Ja, relativ, Ende Oktober. Derzeit hat diese Regierungskoalition keine Mehrheit nach den Umfragen. Sie als CDU würden es aber mit der SPD und mit den Grünen auch schwerlich schaffen. Was soll denn da werden 2019? Minderheitsregierung unter Duldung der CDU oder eine CDU-Minderheitsregierung mit Herrn Karius als Ministerpräsident unter Duldung der anderen? Oder was wird denn da? Also ich, wenn ich jetzt rechne, vielleicht kann ich auch nicht so gut rechnen, schwierig, oder?
Also ich habe die Glaskugel auch nicht, die Sie gerade suchen. Ich habe das Gefühl oder die Erfahrung gewonnen in den letzten 20 Jahren, wo ich Politik mache, dass der Wähler immer sehr klug entschieden hat. Der Wähler hat übrigens
Wer ist denn jetzt der Wähler? Das ist ja keine homogene Masse.
Ja, eben, deswegen. Er hat immer ein sehr gutes Ergebnis zusammengefunden, wo dann am Ende natürlich auch sich der Volkswillen in der Regierungsbildung wiederfinden muss. Das ist in Thüringen. Jetzt
reden Sie wie ein Politiker auch so, wir sind ja
einer. Ja, Entschuldigung. Also, wie ein Sozialkundelehrer.
Ja, genau so. Wollte ich noch fragen, Sie haben Sozialkunde und?
Sozialkunde und Geschichte. Wie es nächstes Jahr ausgeht, das wissen wir nicht. Wenn das Bundestagswahlergebnis gegolten hätte vom letzten Jahr, dann hätte man eine Regierung bilden können, CDU, SPD und FDP. Ich kann mir nicht vorstellen und ich kann das auch nicht mittragen, eine CDU-AfD-Regierung. Also das geht überhaupt nicht.
Für Sie persönlich, da würden Sie dann nach Greiz zurückgehen.
Das ist ja irre. Ich glaube auch nicht, dass es dazu in der CDU Fraktion eine Mehrheit geben würde, egal welche Kollegen nach
auf der Straße wird es diskutiert.
Aber wenn man mit den Kollegen, die auf der Straße sind oder mit den Menschen auf der Straße spricht und erzählt, was die AfD hier abzieht, wie sie sich nicht in die parlamentarische Arbeit der Ausschüsse einbringt, wie sie hier im Grunde in dem Plenarsaal ja im Show verfabrizieren und nur für ihre Facebook-Seite arbeiten, da sind keine Alternativen, da sind keine Ideen, wo man mal sagt, Mensch, warum sind wir da nicht drauf gekommen? Im Bildungsbereich höre ich überhaupt nichts. Also die schreiben alles das, was die CDU dann mal zwei Tage vorher gesagt hat. Da ist nichts Alternatives. Da ist nur Ideologie. Das sehe ich aber übrigens auch bei den Linken. Bei den Linken gibt es Kollegen, sehr pragmatische linke Politiker. Das sind eher die älteren Kollegen, wo viele von diesen pragmatischen Politikern hier im Landtag ja jetzt auch aufhören werden. Und ich sehe da auch nicht, was nachkommt bei der Linksfraktion, irgendwelche Schnittmengen, zumal es auch ideologisch Einheitsschule, gegliedertes Schulsystem, die Wirtschaftspolitik, das passt überhaupt nicht zusammen mit CDU und Linke. Deswegen, ich glaube, der Wähler wird klug sein. Und wir als CDU und ich für die Bildungspolitik werden uns Mühe geben, den Bürgern zu sagen, was sind unsere Vorschläge, wie wollen wir das Land fit machen. Und ich denke, dass da auch gerade die große und breite Erfahrung, die die Politiker in der CDU mitbringen, helfen werden, ein vernünftiges Wahlprogramm
anzubieten. Herr Lüschner, es wird eines der härtesten. Es wird ein harter Wahlkampf. Da können wir zu allen, sind sie alle einig, oder? Dass das richtig rau wird und hart, sozusagen, dass die AfD von rechts angreift und wenn man sich jetzt die Prognose anschaut, bundesweit, wird die ordentlich abräumen, was natürlich auch die CDU möglicherweise schwächt. Da wird mit harten Bandagen gekämpft. Sind Sie bereit dafür? Oder sagen Sie, ich will vermitteln, können Sie auch mal richtig hart sein?
Also Wahlkämpfe hat man nie im Schlafwagen geführt. Ich hatte das letzte Mal meinen Wahlkreis erkämpft gegen die stellvertretende Ministerpräsidentin Frau Taubert und das war auch nicht einfach. Und mit der AfD muss man sich auseinandersetzen, inhaltlich auseinandersetzen. Man darf ihnen nicht aus dem Weg gehen und man muss sich stellen. Ich bin zum Beispiel der Landtagsabgeordnete, dessen Wahlkreis in Thüringen am östlichsten liegt, also am nächsten an Sachsen. Und ich war am 1. September in Chemnitz und habe mir das von der Seite mal angeschaut, wie da im Grunde sich Herr Höcke gemeinsam mit Pro Chemnitz, was ja absolute Rechtsextremisten sind, mit den Hooligans, mit der AfD vereinigt hat. Es waren auch viele Bürger, die wirklich Sorge haben. Und ich finde auch, der Begriff besorgte Bürger ist kein Schimpfwort, sondern die Menschen haben wirklich Sorgen. Und da muss die Bundespolitik sich auch annehmen. Und ich glaube, wenn die Bundespolitik in den nächsten halben, dreiviertel Jahr den Menschen signalisiert, wir haben verstanden, wir machen Sacharbeit, wir kümmern uns um die Themen, die Menschen interessieren. Und das ist bei Weitem nicht nur die Flüchtlingspolitik, dass man da auch diesen Rattenfängern von rechts das Handwerk legen kann. Und im Übrigen bin ich auch sehr besorgt, was auf der linken Seite passiert. Ich habe noch nie erlebt, was in den letzten Monaten los ist in Thüringen, dass so viele linksextremistische Schmierereien sich an Häusern befinden, nicht nur in Erfurt oder in Jena, auch jetzt in Greiz, wo zum Mord an Polizisten von Linksextremisten aufgerufen wird und an deren Familien. Das geht genau nicht so.
Herr Tischner, kann man das vergleichen? Eine harmlose Schmiererei, die sicher nicht in Ordnung ist, aber Hetzjagden in Chemnitz, also muss man, da ist ja nicht die Gefahr von rechts viel, viel größer, das belegen doch die Statistiken. Also diese Rechts-Links-Diskussion.
Also die Bilder sind für mich dieselben. Das Bild aufzurufen an Mord an Polizisten und Menschen zu jagen, ob nun Hetzjagd oder zu jagen oder hinterher zu rennen, das will ich gar nicht jetzt diskutieren. Für mich geht es darum, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Dazu gehört ein Polizist, dazu gehört ein Migrant, dazu gehört ein Lehrer, dazu gehört jeder Mensch. Und das kann man nicht unterscheiden und da kann man sich auch niemanden raussuchen, so wie es Linksextremisten und Rechtsextremisten machen.
Ja, über die Gleichmacherei von rechts und links können wir jetzt noch ewig reden, aber gar nicht unser Thema. Gehen wir mal nach Berlin. Frau Merkel, wenn ich jetzt so den medialen Diskurs verfolge, scheint Frau Merkel angeschlagen zu sein und ihre letztes Stündlein geschlagen. Sagen die da einen, die hat noch alles andere überlebt, die bleibt doch cool und lässt die Leute hinter sich. Wie schätzen Sie das ein, die Stabilität der Bundesregierung und Frau Merkel?
In Berlin sind alle momentan sehr nervös mit Blick auf die Umfragen der Wahlen in Hessen und in Bayern. Am nervösesten scheint mir aus der Ferne Horst Seehofer zu sein, der es sicherlich momentan nicht der Bundesregierung allzu leicht macht, in einem Arbeitsrhythmus zu finden. Wenngleich ich von vielen Bürgern auf der Straße höre, dass die Probleme, die der Innenminister Seehofer anspricht, durchaus berechtigte Probleme sind. Aber die Art und Weise, der Stil, wie er es vorträgt, das wird kritisiert von den Menschen. Und das in der Bundestagsfraktion, und das ist jetzt kein Politikergeräte, sondern dass dort eine Wahl stattgefunden hat, die immer nach einem Jahr stattfindet und die einen neuen Fraktionssitz hervorgebracht hat, mit dem sich viele, viele junge Abgeordnete, die Bundestagsfraktion hat sich ja auch sehr verjüngt in der letzten Wahlperiode vor einem Jahr, besser identifizieren können als vielleicht mit Herrn Kauter, der eine große Arbeit gemacht hat, viele Jahre lang. Das ist ganz normal, das ist demokratisch und ich finde es gut und deswegen sage ich auch, da sind die Abgeordneten kluge Wähler gewesen, dass sich so eine Partei von sich heraus erneuert und ich glaube auch Frau Merkel hat sehr genau erlebt, wie damals die Staffelstabübergabe bei Helmut Kohl misslungen ist. Und sie wird klug sein und wird entsprechend.
Das heißt, Mike Moring wäre ein besserer Bundeskanzler als Frau Merkel?
Ich glaube, Mike Moring wäre der bessere Ministerpräsident für Thüringen, weil er die Prioritäten besser setzen kann, als das derzeit passiert.
Da habe ich eine gute Steilvorlage gegeben, oder? Ja, dein Lächeln da. Wir werden sehen. Aber wir sprechen uns garantiert vorher noch und es wird eine spannende Wahl. Freue ich mich sogar ein bisschen drauf, weil das keiner so genau sagen kann, wie es wird. Am 27. Oktober ist Landtagswahl in Thüringen. Nächstes Jahr, also in einem guten Jahr. Ich bedanke mich bei Christian Tischner. Er ist CDU-Mitglied, Fraktionsmitglied und bildungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag. Ihnen noch einen schönen Tag.
Viel Spaß hier in diesem Haus.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.